Jesus, der große Lehrer, brachte Menschen oft durch Fragen zum Nachdenken. Bruder Norbert Wittig spricht jetzt über das Thema: Wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott. Da stellt er ihnen die Frage:
Hast du schon einmal vor einer Operation gestanden? Warum stellte der Arzt vorher viele Fragen? Nun, er wollte sich ein umfassendes Bild machen, damit er dir bestmöglich helfen konnte. Würdest du hingegen einem Arzt vertrauen, der dich sofort operieren will, ohne dir nur eine einzige Frage über deinen Gesundheitszustand gestellt zu haben? Wohl kaum. Wozu dieser Vergleich? Die Menschheit befindet sich in geistigem Sinne auch in einem bedauerlich kranken Zustand, ohne Hoffnung auf Besserung. Die Probleme des Einzelnen nehmen zu und werden immer komplizierter. Die meisten Menschen entfernen sich immer mehr von Gott. Wir möchten Menschen helfen, Gott zu finden und mit ihm versöhnt zu werden. Um wirkungsvoll helfen zu können, müssen wir erreichen, dass sich die Menschen öffnen und uns mitteilen, wo der Schuh drückt. Damit uns das gelingt, müssen wir die Kunst, gute Fragen zu stellen, beherrschen. Wie stellte Jesus, der weiseste Mensch, der je lebte, Fragen, um den inneren Menschen anzusprechen? Er war sich bewusst, dass seine Zuhörer durch treffende Fragen gedanklich mitgehen konnten. Er hörte dann aufmerksam zu, weil die Antworten ihm dann hilfreiche Hintergründe lieferten, um seinen Zuhörern weiterzuhelfen. Betrachten wir dazu drei Beispiele im Leben Jesu. Das erste: Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Sie hatten auf dem Weg darüber diskutiert, wer größer sei. Wie ging jetzt Jesus Christus vor, um ihnen eine Lehre in Demut zu geben? Hielt er ihnen eine Standpauke? Lest doch mit mir einmal gemeinsam Markus Kapitel 9, Vers 33, um zu sehen, wie Jesus seinen Jüngern half. Markus Kapitel 9, Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum. Als er nun drinnen im Haus war, stellte er ihnen die Frage: Was habt ihr auf dem Weg erörtert? Das war eine ganz einfache Frage. Aber können wir uns in die Jünger hineinversetzen? Das wird Jesus nicht gefallen, worüber wir gesprochen haben. Ihre Reaktion fiel daher mager aus. Sie antworteten Jesus nicht. Ihr Schweigen war für Jesus aber auch eine Antwort. Sie zeigte ihm, dass seinen Jüngern schon klar war, dass ihr Gerede nicht in Ordnung war. Jetzt ging er liebevoll mit Veranschaulichungen auf den Punkt ein, um seinen Jüngern zu helfen, die richtige Einstellung zu entwickeln. Der Lehrpunkt für uns: Auch wir wollen durch einfache Fragen unsere Zuhörer zum Nachdenken veranlassen. Fragen wie zum Beispiel: Wie kann man das, was wir gerade aus der Bibel gelernt haben, im eigenen Leben umsetzen? Die zweite Begebenheit: Jesus wusste, wie wichtig es für seine Nachfolger war, Grundsätze zu erkennen und auch anzuwenden. Das zu lernen war für ihr ganzes weiteres Leben wichtig. Als Jesus Petrus beibringen wollte, selbstständig Grundsätze herauszufinden, stellte er ihm eine Frage, bei der er zwischen mehreren Antworten wählen konnte. Worum ging es? Es ging um die Frage, ob Jesus die Tempelsteuer zahlen müsse. Jesus stellte jetzt Petrus die Frage: Was denkst du, Simon, von wem erhalten die Könige der Erde Abgabe oder Kopfsteuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus konnte jetzt wählen und er antwortete richtig: Von den Fremden. Jesus sagte: In Wirklichkeit sind dann die Söhne steuerfrei. Statt also Petrus einfach den Sachverhalt zu erklären, stellte Jesus taktvoll Fragen, damit Petrus jetzt selbst die richtige Schlussfolgerung treffen konnte. So sollten wir es auch machen. Helfen wir Menschen durch geschickte Fragen, den Zusammenhang zwischen biblischen Grundsätzen und ihren Problemen zu erkennen. Die dritte Situation, als Jesus herausfinden wollte, was im Herzen seiner Jünger vorging, stellte er Fragen, und zwar Fragen nach dem Standpunkt. So fragte er seine Jünger bei einer bestimmten Gelegenheit, was sagen die Menschen, wer der Menschensohn sei? Die Jünger antworteten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, noch andere Jeremia oder einer der Propheten. Und nun Jesu Frage nach ihrem Standpunkt. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war sein Standpunkt. Wie können wir das nachahmen? Nun, bei Studien wollen wir nicht nur die gedruckten Fragen betrachten, sondern auch den persönlichen Standpunkt unseres Gegenübers zu erfragen. Zum Beispiel, indem wir sagen, glauben Sie, was wir gerade studiert haben? Sicherlich wenden wir schon vieles an, aber wir erkennen auch, wo wir noch zulegen können. Wir können Fragen einsetzen, erstens um Gesprächsbarrieren zu überwinden. Also warum sperrt sich jemand gegen ein Gespräch? Zweitens, um herauszufinden, wie wir Menschen konkret helfen können. Und drittens, um unserem Gegenüber klarzumachen, was für ihn am besten ist. Wie können wir unserem Wunsch entsprechend, also Fragen, noch effektiver einsetzen? Es wurden drei Szenen vorbereitet, die wir aufmerksam beobachten wollen, um herauszufinden, wie wir Fragen effektiv einsetzen können. Die erste Szene spielt im Haus-zu-Haus-Dienst. Der Verkündiger wird taktvoll nach dem Standpunkt fragen, um eine Gesprächsbarriere abzubauen und herauszufinden, wie er am besten helfen kann. Schauen wir uns an, wie ihm das gelingt.
Guten Tag, Herr Müller.
Guten Tag.
Viele Menschen, die glauben an einen Gott, vielen anderen fällt es schwer, an einen Gott zu glauben. Darf ich fragen, wie Sie darüber denken?
Oh, das ist eine Frage. Das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Sie müssen wissen, ich bin Atheist.
Aha, war das schon immer so bei Ihnen? Also, das heißt, Sie haben noch nie an einen Gott geglaubt?
Wenn ich so recht überlege, ist das schon seit meiner Schulzeit so.
Aha. Darf ich fragen, wie das kam, Herr Müller?
Ja, ich habe mich immer mehr für die wissenschaftliche Seite interessiert und die Bibel blieb da mehr oder weniger nur ein gutes Buch für mich.
Das heißt, Sie haben sich schon sehr eingehend mit dieser Thematik beschäftigt. Das ist bestimmt sehr, sehr gut und auch wichtig. Denken Sie, Herr Müller, es sei verkehrt, sich mit Argumenten zu beschäftigen, die für einen Schöpfer sprechen?
Nein, falsch ist das sicherlich nicht. Ich denke, man muss offen für alles sein.
Ja, sehr schön. Sehen Sie mal hier in dieser Broschüre, Das Leben, reiner Zufall, finden wir dazu einen ganz interessanten Aspekt.
Ist es nicht interessant, dass sich der Verkündiger durch die Reaktion des Gegenübers nicht verunsichern ließ? Wie geht es uns, wenn uns jemand entgegnet, das Thema sei nichts für ihn, weil er Atheist sei? Sehen wir das dann als Gesprächsabbruch an oder als Chance zu erfahren, wie er dazu gekommen ist? Wenn wir respektvoll nach dem Standpunkt fragen, können wir Gesprächsblocker überwinden und herausfinden, was die Menschen wirklich brauchen. Beobachten wir genau die zweite Szene. Eine Familie hat gerade ihren Studierabend beendet. Beachten wir, wie die Eltern ihrem Kind durch Fragen helfen, seinen Glauben zu verteidigen.
Also Tabitha, unser Familienstudium, das hat mir heute wieder sehr gut gefallen. Du hattest aber gesagt, dass dich etwas beschäftigt. Was ist dann los?
Ja, in der Schule, da haben wir jetzt wieder das Thema. Und ja, wir haben, sollen jetzt auch als Hausaufgabe was dazu raussuchen. Und in meiner Klasse kennen sich halt viele ziemlich gut aus mit Evolution. Und die wissen ja, dass ich eine Zeugin Jehovas bin. Und ich bin ja die Einzige, die an die Schöpfung glaubt. Und ja, da werden sie mir wieder ganz viele Fragen stellen bestimmt.
Ja, das kann ich verstehen. Aber wir haben doch jetzt die Broschüre über den Ursprung des Lebens bekommen. Vielleicht findest du da etwas Nützliches, das dir dann helfen kann. Ich hol sie mal.
Ja, du könntest den Spieß einfach mal umdrehen. Statt deinen Glauben zu verteidigen, könntest du einfach ein paar Fragen stellen, die deine Klassenkameraden dann beantworten können.
Ja, wie soll ich das dann machen?
Ja, du könntest zum Beispiel, wenn du in unsere neue Broschüre reinschaust, einen Punkt heraussuchen, der dich begeistert hat. Und diesen Punkt könntest du dann verwenden, um den mit deinen Klassenkameraden zu besprechen. Was hat dir denn so gefallen?
Ja, da war ein Punkt, der hat mir ganz gut gefallen. Das war in dem Kasten Fakten und Fragen. Ich glaube, ja, der war auf Seite 21 hier. Der zweite Punkt.
Ja, genau. Und da könntest du dann zum Beispiel diesen Fakt in eine Frage umbauen, indem du fragst, stimmt es, dass die Speicherkapazität der DNA ist in unserem Computerzeitalter immer noch unerreichbar? Und dann werden die meisten mit Ja antworten. Und dann könntest du die Frage, die hier steht, noch stellen, wenn Informatiker diesen Standard nicht erreichen können, wie dann der Zufall? Und wenn du merkst, dass da Interesse weiter ist, dann könntest du noch den letzten Punkt dazu nehmen.
Ja, das klingt an sich ja schon ganz gut, aber ich glaube, wenn ich dann in der Situation bin, dann weiß ich nicht, ob ich mich das überhaupt traue.
Ja, wir können das ja mal durchspielen.
Wie durchspielen?
Ja, wir können das so machen, dass ich der Klassenkamerad bin und du stellst die Fragen.
Ja, das ist eigentlich ganz gut.
Ist es nicht interessant, dass die Eltern das richtig toll gemacht haben? War es nicht gut, dass der Vater zuerst gefragt hat, wie sein Kind die Sache sieht und dann gezeigt hat, wie es seine Überzeugung mit Fragen verteidigen kann und dann mit seiner Tochter die Situation durchspielte? Unsere Kinder haben es nicht leicht. Wie gut, wenn Eltern ihren Kindern durch solch eine Lehrmethode den Rücken stärken und ihnen helfen, ihren Glauben überzeugend zu verteidigen. Kommen wir zur dritten Szene. Sie besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird gezeigt, wie man es nicht tun sollte, wenn man dem Studierenden eine biblische Lehre vermitteln will. Gerade hatte Studierende Absatz 11 in Kapitel 1 aus dem Buch Was lehrt die Bibel wirklich gelesen.
Ja, die Frage zu A lautet, wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Ja, hier im Absatz stand doch, er hasst jede Art Unrecht.
Richtig. Und hier ist ja auch 1. Mose 6, Vers 5 und 6 zitiert. Dort steht ja, dass es Gott damals schmerzte, als er die Ungerechtigkeit sah. Ja, und in Maleachi 3, Vers 6 wird bestätigt, dass Gott heute das immer noch so empfindet. Ja, ich würde sagen, das hätten wir alles gut behandelt. Jetzt kommen wir zur Frage B. Wie empfindet Gott, wenn wir als Einzelne leiden müssen?
Ja, hier ist wohl nicht gelungen zu erfahren, wie der Studierende selbst über das Thema denkt. Schauen wir uns da die Szene nochmals an, wobei der Verkündiger dieses Mal wirkungsvolle Fragen einsetzt, um herauszufinden, wie der Studierende wirklich denkt und empfindet. Der Verkündiger gibt dem Studierenden auch genügend Zeit zum Nachdenken.
Zur Frage A. Wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Ja, hier im Absatz stand doch, er hasst jede Art Unrecht.
Sehr gut. Frau Tethert, wenn Sie das so lesen, was denken Sie? Ist das so? Hasst Gott Unrecht wirklich?
Tja, ich weiß nicht so recht. Eigentlich kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Wenn ich überlege, wie viel Ungerechtigkeit in der Welt ist, warum lässt er das dann zu? Und außerdem, woher sollen wir wissen, wie Gott fühlt?
Eine sehr gute Frage. Wissen Sie was? Am besten, wir lesen dazu direkt mal den Text in 1. Mose 6, Vers 5 und 6. Dort erfahren wir nämlich etwas über Gottes Gefühle, die er in der Vergangenheit mal hatte. Aha. 1. Mose ist direkt das erste Buch in der Bibel. Würden Sie den Text mal vorlesen?
Okay. Da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. Und Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es schmerzte ihn in seinem Herzen.
Ja, was haben wir hier jetzt über Gottes Gefühle erfahren? Wie berührte ihn die Schlechtigkeit damals?
Ja, hier stand ganz zum Schluss so dieser Gedanke, es schmerzte ihn in seinem Herzen.
Genau, und wie ist das bei Ihnen, Frau Tethert? Tut es Ihnen nicht auch oft richtig weh, wenn Sie mitbekommen, wie viele Menschen schlecht sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich mag mir oft schon gar nicht mehr die Nachrichten ansehen, weil ich es nicht mehr ertragen kann.
Ja, genau, ne? Dann können wir uns das doch auch in etwa vorstellen, wie sich Jehova gefühlt haben muss, als er die große Ungerechtigkeit auf der Erde sah. Mit diesen Gedanken im Sinn wollen wir jetzt mal den Text in Maleachi 3, Vers 6 lesen. Maleachi ist jetzt ein Stück weiter nach hinten in der Bibel, genau vor Matthäus. Möchten Sie den Text noch mal vorlesen?
Ja, okay. Da steht, denn ich bin Jehova, ich habe mich nicht geändert. Und ihr seid Söhne Jakobs, ihr seid nicht zu eurem Ende gekommen.
Ja, welchen Schluss können wir aus dieser Aussage jetzt ziehen?
Ja, wenn es heißt, er hat sich nicht geändert, dann würde das ja bedeuten, dass es heute ihn immer noch schmerzt, diese schlimme Ungerechtigkeit in der Welt zu sehen.
Das war doch richtig gut. Ist dir der Unterschied zwischen den beiden Szenen aufgefallen? Konnte das Herz in der zweiten Szene des Studierenden nicht viel besser erreicht werden? Haben wir auch bemerkt, dass der Verkündiger nicht gleich weiterredete oder selbst die Antwort gab, wenn die Antwort des Studierenden nicht sofort kam? Ja, wurde ihm dadurch nicht viel besser geholfen, Jehova näher zu kommen? Ganz bestimmt. Wollen wir alle uns daher bemühen, Fragen so effektiv einzusetzen wie Jesus? Natürlich hatte niemand etwas Wichtigeres zu sagen als Jesus. Denken wir an die Bergpredigt mit den vielen Veranschaulichungen. Nie hat ein Mensch so gelehrt. Aber Jesus arbeitete trotzdem auch mit Fragen. Warum? So konnten die Menschen aus sich herausgehen, zeigen, was in ihrem Inneren war. Jesus hörte ihnen dann auch respektvoll zu. Durch Fragen sollten wir den Menschen helfen, die Wahrheit besser zu verstehen. Und wir wollen uns nicht selbst in den Vordergrund rücken. Ein Sprichwort lautet, ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. Durch Antworten, die wir selbst geben, können wir zeigen, dass wir klug sind und eine gute Bibelkenntnis haben. Aber weise sind wir, wenn wir dem Studierenden helfen, sein eigenes Denkvermögen zu gebrauchen. Dazu einmal Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Auch das könnt ihr gerne in eurer Bibel mitverfolgen. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Und wir werden hier in den Versen sehen, was es bedeutet, das Denkvermögen zu gebrauchen. Daher bitte ich euch inständig, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, für Gott annehmbares Schlachtopfer darzustellen. Das ist ein heiliger Dienst gemäß eurer Vernunft und formt euch nicht mehr nach diesem System der Dinge, sondern werdet durch die Neugestaltung eures Sinnes umgewandelt, damit ihr durch Prüfung feststellen könnt, was der gute und annehmbare und vollkommene Wille Gottes ist. Aha, durch Fragen wird unser Gegenüber also angeregt, selbst nachzudenken, selbst zu prüfen, wie er Gott gefallen kann. Dadurch wird ihm geholfen, seinen Sinn neu zu gestalten. Entmuntern wir die Studierenden daher, die Grundgedanken eines Absatzes anhand der Bibel zu beantworten und ihre eigene Überzeugung zu äußern. Dann wissen wir, woran wir sind und können ihm viel besser helfen, mit Gott versöhnt zu werden. Fragen so einzusetzen, ist natürlich eine Herausforderung, die wir aber gerne annehmen. Warum? Weil wir von Jesus lernen möchten und weil es unser Herzenswunsch ist, anderen zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Wie ein Arzt uns vor einer Operation viele Fragen stellt, um uns bestmöglich zu helfen, stellen wir wie Jesus viele gute Fragen, um unseren Mitmenschen geistig bestmöglich zu helfen, damit wir und sie in den Augen Jehovas rechtschaffen sind, ja mit Gott versöhnt zu werden und damit einer nie endenden Zukunft entgegenblicken können.